habe in diesen Tagen länger über diesen Gottesdienst nachgedacht und die Gesichter gesehen von den Kindern, für die wir beten werden. Und dann hörte ich in dieser Woche eine Predigt und von jemand anders und dachte, wow, dieser Text, das wäre doch was heute Morgen, wenn wir uns über diesen Text unterhalten und über ihn nachdenken würden. Und so möchte ich ihn lesen. Heute Morgen ist nur ein Vers, erst einmal. Ein Vers aus dem 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Ein Brief von dem Apostel Paulus. Und wir wollen den Vers 5 hören. Ich lese ihn nach der Elberfelder Übersetzung. Paulus sagt, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luis und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Das ist ein Generationentext und wir haben heute Morgen einen Generationengottesdienst. Und Paulus ist in einer ausweglosen Situation, einer echten ausweglosen Situation. Und das sollten wir verstehen, wenn wir diese Worte von ihm aufnehmen wollen. Welche Bedeutung das hat in seinem Leben. Dieser Mann Paulus ist, so sind sich heute in der Bibelwissenschaft eigentlich alle Ausleger einig, er ist am Ende seines Lebens angekommen. Es ist der definitiv letzte Brief, den er geschrieben hat. Kurz danach ist er in Rom ermordet worden. Und er wusste, dass das Ende seines Lebens sein wird. Und er schreibt diesen Brief an einen seiner besten Freunde, der noch ziemlich jung ist, Timotheus, und seinen jungen Mitarbeiter. Und wir wissen, wenn Menschen ans Ende ihres Lebens kommen, dann werden die Worte, die sie sagen, bedeutungsvoller. Das ganze Internet ist voll von Zitaten von Menschen, auch von denen, die letzte Worte hinterlassen haben. Und Paulus schreibt in diesem letzten Brief diesen Satz: Ich erinnere mich. Ich blicke zurück auf mein Leben und auf die Beziehung, die ich mit dir und euch hatte. Und ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luis und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Und es ist interessant, oder? Es wird nicht an alles Mögliche gedacht. Er stand ja mit dieser Familie in einer engen, langjährigen Beziehung. Er hat so viel erlebt und sie kannten sich sehr gut. Und liebe Freunde, hier ist nicht vom tollen Kuchen die Rede, was die Großmutter immer gebacken hat. Und das Sauerkraut hat nie woanders besser geschmeckt als bei Oma. Hier ist auch nicht die großartige Rede von den Hobbys, die diese Familie hatten, sondern hier ist nur noch vom Glauben an Christus die Rede. Und ich bringe uns eine erste Frage mit, die sich mir stellte: Was ist denn dieser ungeheuchelte Glaube? Dieses Wort, was Martin Luther damals übersetzt hat, was wir auch in der Elberfelder in vielen Übersetzungen haben, ungeheuchelter Glaube. Paulus sagt, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in allen drei Generationen. Der junge Spund hier, 17, 18, 20 Mitarbeiter, seine Mutter und seine Oma. Was ist ungeheuchelter Glaube? Und da könnten wir jetzt ganz viel zu sagen. Es ist erst einmal die Kenntnis von Jesus zu haben. Von Jesus Bescheid zu wissen, wer er war, was er getan hat, warum er kam und wo er jetzt ist. Es ist aber auch die Zustimmung an Jesus, dass ich mein Leben in die Hände Jesu lege und sage, ja, das stimmt, was Jesus getan und gesagt, und es stimmt, wozu er aufgefordert hat, und es stimmt, wozu er kam und was er mit mir in meinem Leben machen könnte. Und drittens, es ist natürlich auch das Vertrauen auf Jesus, oder? Und das Entscheidendste ist, und das sehen wir in der Bibel, in diesem Zwiegespräch, das Jesus mit Maria hatte: Glaubst du, Maria, dass ich auferstanden bin von den Toten? Das ist die Hauptfrage unter diesem Punkt. Was ist denn ungeheuchelter Glaube? Ungeheuchelter Glaube ist der Glaube, dass Jesus auferstanden ist und lebt und heute mit mir unterwegs ist und hier ist heute Morgen. Und da gibt es noch viel zu sagen, dass wir einen Fels in unserem Leben gefunden haben, mit dem ich jeden Tag und jede Nacht verbringe. Meine Ängste teile, meine Sorgen teile, meine Freuden teile, meine Träume teile, alles. Jesus ist die Nummer eins in unserem Leben. Das ist ungeheuchelter Glaube. Dass wir wissen, auch das gehört dazu, dass wir komplett verloren sind ohne ihn. Dass in uns, in mir nichts Gutes steckt, ist ungeheuchelter Glaube. Alles andere ist geheuchelt. Wer behauptet, dass er keine Sünde hat, ist ein Lügner, sagt die Bibel. Ein ungeheuchelter Glaube weiß, Gott allein ist gut. Interessant ist, und ich liebe es als Pastor, immer wieder auch in die Grundsprachen zu gehen. Im Griechischen ist ja dieser Brief geschrieben worden. Dieses Wort für ungeheuchelt ist natürlich wahrhaftig. Es ist ein unverstellter Glaube, es ist ein echter Glaube, aber bei der griechischen Sprache spiegelt sich auch dieser Begriff farbecht wieder. Farbecht. Der Glaube dieser Familie war farbecht. Ich weiß nicht, wer schon von euch schon mal dieses Erlebnis gemacht hat, dass du ein liebgewonnenes Wäschestück aus Versehen in einer anderen Farbe wieder aus der Waschmaschine rausgeholt hast, als du wolltest. Ein Freund schrieb mir mal kürzlich, ein Ranger-Freund, ganz plötzlich, ich brauche eine neue Kluft. Und ich dachte, Mensch, der ist Teenager, wieso braucht er eine neue Kluft? So schnell wächst er doch gar nicht mehr und seine ist doch gar nicht so schlecht und so. Was ist denn los? Yo, ich habe sie aus der Waschmaschine geholt und ich weiß nicht warum, jetzt ist sie komplett rosa. Eine rosa Kluft. Damit fällst du auf. Und liebe Freunde, der Glaube an Gott wurde in den letzten 300 Jahren durch eine deutsch-europäische Philosophie verfärbt. Wir stehen in der Situation, dass wir einem verfärbten Glauben folgen. Einem Kirchenglauben, einem traditionellen Glauben. Dieser große Philosoph Heidegger hat im vergangenen Jahrhundert mit dem Theologen Bultmann zusammen mit seiner Entmythologisierungslehre den Glauben des Evangeliums eingefärbt. Und Hunderttausende von Kirchen und Kirchengänger und Pfarrer leben und glauben einen eingefärbten Glauben. Wird heute noch von sehr einflussreichen Theologen gefeiert. Jesus ist wahrscheinlich gar nicht auferstanden. Alles nur Bilder, Sinnbilder. Das ist der Grund, warum so mancher heute studierte Pfarrer nicht mehr glaubt, was die Bibel und Gottes Wort sagt. Aber die Bibel wird sich nie ändern. Wir Theologen sterben, aber das Leben mit Jesus bleibt ewig. Der Glaube wurde nicht nur theologisch eingefärbt seit dem 18., 19. Jahrhundert, er wurde auch politisch eingefärbt. Wir können ans Kaiserreich zurückdenken. Wir können an die Zeit des Ersten Weltkriegs zurückdenken, dass die Soldaten auf der Koppel hatten. Ja, Gott schütze uns. Der Glaube wurde eingefärbt im Dritten Reich. Und auch heute aktuell wird er eingefärbt. Und jedes Mal endete dieses mit einer Katastrophe. Wir färben aber auch den Glauben ein mit dem, was wir an Lieblings hören wollen, wie wir Jesus passend machen, was unsere Lebensumwelt sagt. Wir färben unseren Glauben ein durch das, was Wissenschaft, Experten sagen. Nicht, dass wir das nicht hören sollten. Aber wir hinterfragen die Thesen oft nicht. Was jetzt wieder los ist mit der Aufarbeitung von Corona, ist ja schrecklich und man wurde nicht gehört vorher. Weil Thesen da sind und weil wir die Schrift nicht kennen. Was wissen wir denn über Gott? Wir haben kürzlich nach Ostern oder um Ostern herum diese Emmaus-Geschichte in der Predigt behandelt bekommen, oder? Und erinnert ihr euch, was Jesus da fragte an die Jünger? Kennt ihr denn die Schriften nicht? Nein, wir kennen die Schriften nicht. Einige von euch Jugendlichen kennen sie sehr und von Hannah glaube ich und weiß ich auch, dass sie die Schrift sehr gut kennt. Auch viele, die heute nicht eingesegnet wurden, kennen die Schrift. Und das ist wichtiger denn je. Und es ist dazu gekommen, dass viele Christen sich das Wort so zurechtlegen, damit ihre Egozentrik bedient wird. Jetzt dürfen die Gäste weghören, es geht nur an die Christen. Es geht darum, dass das Wort Gottes mir hilft und meine Bedürfnisse stillt und auf mich zugeschnitten ist. Und dabei geht es bei dem Glauben um Jesus allein, der Weg ist zu einem Vater im Himmel. Es geht nicht um mich und meine Bedürfnisse. Jesus sagt, vertraut ihm doch, er kümmert sich um eure Bedürfnisse. Aber stellt doch bitte eure Bedürfnisse nicht in den Zenit eures Lebens. Sondern stellt Jesus in den Zenit eures Lebens, ungeheuchelt. Und wenn ungeheuchelt hier steht, dann wissen wir, dass Glaube benutzt werden kann, um zu heucheln. Und das Wort heucheln bedeutet unecht. Von außen schön angemalt, aber innen sind wir gewundene und manipulierende Menschen. Das sagt Jesus den Pharisäern, auweia. Er tritt ihnen auf den Fuß und ihr sagt, ihr seid getünchte Wände. Außen tut ihr einen auf fromm, aber innen heuchelt ihr. Ihr seid unecht. Euer Glaube ist eingefärbt. Ich finde es immer wieder krass, dass in der Bibel eine Auseinandersetzung zwischen diesen großen Aposteln, Paulus und Petrus, die katholische Kirche hochhält, die wir alle hochhalten, großartige Apostel, Briefe geschrieben, nach dem bauen wir die Kirche. Und dann finden wir im Galaterbrief, Paulus selber kann sich's nicht verkneifen, diesen Ausrutscher von Petrus öffentlich zu machen, sodass wir heute im Jahr 2024 auch noch drüber predigen können. Im Galater Kapitel 2 kommt ein Jude, nämlich Petrus, kommt daher. Er erlebt jetzt, wie die Heiden, wie die Nichtchristen zum Glauben kommen. Er als Jude, als Beschnittener, er, der das Gesetz kennt. Und er weiß, dass der Heilige Geist auf die Nichtjuden gefallen ist und er geht dahin. Wo ging er eigentlich hin? Nach Antiochia. Und in Antiochia hat er tolle Lobpreiszeiten mit den gläubig gewordenen Nichtjuden. Und plötzlich kommt durch die Küchentür, kommen da so ein paar Juden aus Jerusalem. Und Petrus zieht an seiner Hose und denkt sich, jetzt muss ich mich auch mal zusammenreißen hier. Und er wird wieder ein Jude, distanziert sich. Und Paulus kriegt das mit. Und er sagt, du bist ein Heuchler. Und wir lesen es im Galater Kapitel 2. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand Paulus ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Das tat nämlich kein Jude. Ein Jude isst nicht mit den Heiden. Aber Petrus wusste etwas um die Gnade von Jesus, dass wir in Jesus alle gerecht sind. Und er hatte echt coole Pizzazeiten mit den Heiden. Als sie aber kamen und die Juden kamen, zog sich Petrus zurück und sonderte sich ab vor denen aus der Beschneidung, weil er sich fürchtete. Er hatte Schiss. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass sogar Barnabas durch die Heuchelei weggerissen wurde. Als ich Paulus aber das sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, konfrontierte ich Petrus. Was war geschehen? Sie erkannten, was ihnen Vorteil ist, schmeichelten und gingen in Unwahrheit. Sie hintergingen und taten, was nicht zu ihnen passte. Und ihr Freunde, das erschreckt mich, weil selbst wenn Petrus und Barnabas nicht dagegen immun waren, will ich nicht behaupten, dass ich nicht auch da in den Eimer treten könnte. Wo wir wissen, das muss ich jetzt machen, das muss ich jetzt so sagen, damit ich meinen Willen durchziehe, weil ich weiß, was man hören will, da müssen wir dagegen angehen. Hört ihr mich? Wir müssen dagegen angehen als Christen. Suchen, dass wir einen echten, authentischen Glauben haben. Jetzt predige ich wieder zu uns alle. Eingefärbter Glaube kommt aber auch im Blick auf unsere Sündenerkenntnis. Ein eingefärbter Glaube hat keine Sündenerkenntnis. Immer die anderen sind schuld, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich finde immer einen, der schlimmer ist als ich, an dem ich mich aufrichten kann. Ich finde immer Gründe von außen, warum mir dies und jenes passiert, aber dass ich Vergebung brauche und zuerst suche, das ist eine Frucht des wahren, ungefärbten Glaubens, des echten Glaubens. Ich switch mal zu einem Psalm rüber, 1000 Jahre vor Jesus geschrieben von David, Vers 1. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünden und Fehler bedeckt sind. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht mehr zurechnet, in dessen Herzen, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen und Jammern, denn deine Hand lag schwer Tag und Nacht auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Schuld. Das ist echter Glaube. Und das ist, was wir wollen sollen und sollen wollen. Das ist, was wir suchen wollen. Echten Glauben weiß darum, ich mache Fehler. Deswegen müssen wir uns einander auch nicht verdammen. Weil wir wissen, dass wir fehlerhafte Menschen sind. Geheuchelter Glaube tut einen auf nach außen gerecht. Das ist doch alles in Ordnung mit mir. Ein echter Glaube weiß, ich brauche die Gnade und die Vergebung Gottes. Und dann darf ich auch meinen Mitmenschen vergeben, weil wir alle im gleichen Boot sind. Meine zweite Frage ist, wie entsteht denn echter Glaube? Wie entsteht denn farbechter Glaube? Und da sagt Paulus im Römer 10, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn wir nicht Möglichkeiten haben, das Wort Gottes zu hören, wird kein Pups-Glaube entstehen. Kein echter Glaube. Der Glaube kommt aus der Bibel. Steh nachher auf, geh zum Büchertisch und besorg dir eine lesbare Bibel, die du verstehst. Und fange an, sie zu lesen. Und du wirst merken, dass sich in dir zum Positiven etwas verändert. Aber es ist nicht nur das Wort, es ist auch der Heilige Geist. Und den will ich und den müssen wir in dieser Zeit mehr denn je betonen, damit wir nicht die gleichen Fehler machen wie die Generationen vorher. Im 1. Korinther 6 fragt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper, euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott wohnt in dir. Gott wohnt in seinen Kindern auf diesem Planeten, egal wie diese Welt sich verändert. Gottes Leben bleibt konstant in denen, die ihn lieben. Und in denen, die dem Heiligen Geist Raum geben, die dem Heiligen Geist willkommen heißen. Die ein offenes Leben für ihn führen. Wir erkennen nichts vom wahren Glauben, wenn der Heilige Geist nicht in uns wohnen darf. Wo jemand diesem Heiligen Geist Raum gegeben hat, da passieren Wunder und da passiert die Qualität der Hoffnung in uns. Da wird Glaube authentisch. Nicht nur das Wort und nicht nur der Heilige Geist, sondern Wort und Geist zusammen. Beides macht in uns einen authentischen, farbechten Glauben. Dieses Kind Gottes werden. Jesus spricht von einer neuen Geburt, kann nur vom Heiligen Geist passieren. Und das merkt der Mensch und der eine ringt darum und der andere hat plötzlich einen Moment und kommt zum mutigen Schritt der Taufe und lässt sich taufen, weil er merkt, ich will mit Gott leben und Gott ist bei mir eingezogen. Diese eigene Entscheidung, Jesus aufzunehmen, ist der Schlüssel in dieser Erde für jeden Menschen. Jesus sagt im Johannes 1, so viele ihn aufnahmen, so viele Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Er gab ihnen die Macht, Gottes Kinder zu sein, das größte Ding auf dieser Erde, dass du sagen kannst, ich bin Gottes Kind, ich gehöre ihm, er lebt in mir. Das ist authentischer Glaube in diesen 3 Generationen, der Großmutter, der Mutter und bei Timotheus. Im Hesekiel 36, die Stelle ist so gut, damit wir, dass wir nicht lesen könnten. Vers 27, da sagt Gott, bevor Jesus kam, 500 Jahre, kündigt Gott in Israel an, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Und ich werde euch zum Gott sein. Ich werde meinen Geist in euch legen. Und das müssen wir heute hören. Du darfst den Heiligen Geist aufnehmen, du darfst Jesus aufnehmen und er wird zu dir kommen. Ich werde euch befreien von allen Unreinheiten und ich werde euch segnen, das mit Wohlergehen und so. Das alles sind die Folgen. Damals schon, Hesekiel 36, sagt Gott, was heute abgeht auf dieser Erde, wo ein Mensch Jesus annimmt und der Teufel sagt, tu es nicht, schieb es noch auf die lange Bank. Das ist das beste Möbelstück des Teufels, die lange Bank. Liebe Eltern, liebe Hannah, liebe heiratsfreudigen Menschen hier, dass die nächste Generation an Jesus Christus glaubt, ist ein Produkt des Heiligen Geistes und nicht deine eigene Leistung. Dass wir Hoffnung haben können, dass unsere Kinder mit Jesus unterwegs bleiben, unsere Enkel, ist ein Produkt des Heiligen Geistes. Dafür dürfen wir beten, dafür dürfen wir einen authentischen Glauben leben. Es ist ein unverdientes Geschenk des Heiligen Geistes. Wir können unsere Kinder Gott weihen, was wir heute gemacht haben. Wir können für sie beten, aber wir können nicht machen, dass sie gläubig werden. Wir dürfen sie lehren, was sicher auch Mutter und Großmutter gemacht haben. Ihnen selbst den authentischen Glauben vorleben, das ist besser als alles andere. Aber es bleibt ein zu umbetendes Gnadengeschenk, für das wir beten dürfen, für das wir auch einen Aspekt in der Gemeinde haben, dass wir für Jugendliche, für Kinder und für die nächsten Generationen beten, dass sie Gott erleben, denn es hat Konsequenzen für unser Leben. Jesus, offenbare dich meinen Kindern und gib ihnen ein dich liebendes Herz. Das ist mein Gebet seit Jahrzehnten. Und möge es für meine Enkel dieses Gebet bleiben. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, hey, dann beten wir nicht aus Egozentrik. Du musst mal Christen, jetzt geht's an die Nicht-Christen hier heute Morgen. Du musst mal die Christen etwas kritisch beten hören. Hör sie dir mal an, wie sie beten und du findest zwei Gruppen von Menschen. Du findest die Egozentriker, die immer nur ihr Gebet im Namen von Jesus und gib mir dieses und hilf mir bitte Heiland und mach, dass ich hier und noch reicher und ein Porsche. Und du findest die anderen, die in der Gemeinschaft und Beziehung mit Gott sind und sagen, es geht mir um dein Wille und nicht um meinen Willen. Du erkennst sie in den Kirchen und Gemeinden und mögest du uns und mögen wir uns einander erkennen als die eine Gruppe, die einen authentischen Glauben sucht. Es geht nicht um mich. Gott versorgt mich. Seine Größe ist so groß, dass er kein Problem hat, dir alles zu geben, was du brauchst. Er will nur, dass wir uns um ihn kümmern. Und das ist so schwer, oder? Weißt du, was Glaube noch macht? Also wir beten in unserer Egozentrik und wahrer Glaube betet eben nicht aus Egozentrik und auch nicht aus philosophischen Gedanken heraus, sondern aus einer wahren Beziehungsebene mit diesem Gott. Wahrer Glaube bringt auch Freude. Menschen, die in denen Gott wohnt, die freuen sich. Und wie ist es, wenn etwas verfärbt ist, muss ich den Glauben wieder entfärben, oder? Das wäre mein Gebet, das wäre mein Wunsch an uns alle. Im Büro der Gemeinde kam meine Frau kürzlich rein, ich stand da auch und sagte, siehst du was? Ja, ich sah etwas. Ich sah, dass man wieder durchgucken konnte durch die Gardinen, die am Fenster hingen. Und es fiel mir extrem auf, wie weiß sie waren. Und wie doch grau in, ich weiß nicht wann, will das ja, das sind Geheimnisse, ja, wann man so wäscht oder so. Will ja hier niemanden in Diskretion bringen. Aber wer weiß, wann die Gardinen mal gewaschen worden sind. Und dann brauchst du, was kaufst du dann da? Dann kaufst du Gardinenweiß und Weiß-Weißspüler und Weiß-Extrem-Wasserbegleiter und was weiß der Himmel? Du weißt, was du dann kaufst. Bleiche, noch und nöcher. Um etwas wieder weiß zu kriegen. Ich möchte noch etwas sagen, liebe Jugendliche. der Glaube dieser Großmutter und dieser Mutter muss bewährt werden. Der muss sich bewähren. Diese Familie kam aus Lystra, das war so 100 Kilometer neben Ephesus. Ephesus war eine versüffte Großstadt damals. Nicht anders als die Großstädte der heutigen Zeit. Mitten im gottlosen Zentrum der griechischen Welt, voller Götzendienst, voller Verfolgung, voller Ablehnung gegen die Christengruppen, Menschen, die sich nicht mit dem Glauben beschäftigen wollten, deren Freunde. Und es geht uns nicht anders als dieser Familie damals. Wir bekommen immer wieder Herausforderungen, an denen sich mein Glaube an das wahre Wort Gottes bewähren muss. Du kommst in die erste Klasse, da geht's vielleicht noch, aber du kletterst dann höher und dann geht es los neben den Ideologien der Politik und der Privaten und. Jesus sagt, freut euch, wenn sie euch abgelehnt haben. Haben sie mich gehasst, werden sie euch auch ablehnen. Und diese Familie stand und ihr Glaube wurde bewährt. Wenn du dir heute die Berichte der verfolgten Kirche anguckst, dann musst du doch irgendwie zum Glauben kommen an Jesus Christus. Das ist doch Wahnsinn, was Menschen bereit sind, auseinandergerissen zu werden, ins Gefängnis gesteckt zu werden für diesen Jesus. Wenn das verfärbter Glaube ist, dann sagst du diesem Jesus ab. Bei dem nächsten Entzug des Grillsteaks, was du da nicht bekommst, du bist bereit, Jesus hinzuschmeißen. Für eine Banane. Diese Menschen sind bereit, in den Tod zu gehen. Es sind nicht Fanatiker, die glauben, dass sie 70 Jungfrauen bekommen. Du bekommst keine 70 Jungfrauen da oben. Was willst du damit? Eine ist hier auf der Erde schon. Meine Güte. Du bekommst die Gemeinschaft mit Christus, den Frieden, die Freude, die du hier in dieser kaputten Welt erleben kannst. Wieder zu Psalm 32, Vers 6. Das ist so, das kann man so beides austauschen. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zu der Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten zu dir kommen, werden sie nicht an dich gelangen. Du bist mein Sturm. O Gott, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet fröhlich rühmen kann, sagt die Luther-Übersetzung. Die Welt verändert sich und das ist nichts Neues, genau wie bei Timotheus damals, dass unser Glaube sich bewähren muss. Aber ich sag dir, hast du einen echten Glauben? Hast du einen farbechten Glauben? Willst du spüren, wie Gott dein Schutz ist? Willst du spüren, wie er dich aus deinen Ängsten wieder herausholt? Dieser Glaube, dass Jesus mich beschützt, muss ein Heute-Glauben sein, ein Jetzt-Glauben sein. Meine Frau konfrontiert mich immer wieder. Ja, manche denken ja, oh, der Pastor, der hat ja immer coole Wochen. Wenn ich in meiner Frustzeit regelmäßig meiner Frau begegne, konfrontiert sie mich und sagt, Schätzchen, du musst heute reagieren. Hol dir deinen Glauben zurück. Diese Familie, Luis, Eunike und Tim, mussten der hellenistischen Welt den wahren Glauben der Errettung durch Jesus entgegenstellen, mussten ihn verteidigen und das wirst du auch tun, als lieber Teenager. Und zum Schluss, der Glaube gibt uns Lebenssinn und ein Ziel. Der Glaube gibt uns einen Lebenssinn. Paulus sagt hier, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luis, in deiner Mutter Eunike wohnte, bin aber auch überzeugt in dir. Du bist der, der mir hilft. Und du bist der, und jetzt müssen wir mal ein bisschen ausholen, der mir diesen Namen gegeben hat. Eunike, Timotheus und Luis, griechische Namen. Und ich frage mich, wo ist denn der Vater? Und hier drin steckt eine wahre Gottesbotschaft. Du kannst noch so toll Sauerkraut machen und deine Enkel werden sich an dich erinnern. Aber eines Tages stehst du vor deinem Schöpfer. Und die Bibel sagt, dort gibt es Bücher. Dort gibt es Bücher, in diesen Bücher werden Namen geschrieben von allen Generationen dieser Erde, auch in unserer heute, die wir hier sind. Und die Frage ist, steht dein Name im Buch des Lebens? Wir finden den Vater von Timotheus in der Bibel. In Apostelgeschichte 16. Da stellt Paulus in, Lukas schreibt ja die Geschichte und er schreibt über Paulus, er war dann dabei und er trifft diese Familie. Und da wird beschrieben von der Gläubigen, von den drei gläubigen Generationen und von dem Vater, er war Grieche. Er war ein nichtgläubiger, gottloser Grieche, wahrscheinlich geblieben bis zu seinen Lebzeiten. Und er wird niemals mit Namen erwähnt. Der Name ist weg. Aber die Namen der gläubigen Großmutter, Mutter und Sohn bleiben für alle Ewigkeit. Als die Jünger einmal von ihrem Dienst nach Hause kamen zu Jesus, so waren sie so begeistert, dass Kranke geheilt wurden und sogar Mächte, finstere Leute, Depressionen wurden geheilt. Die flippten aus, die Jünger. Und was sagt Jesus dort? Er sagt, freut euch doch nicht darüber, dass ihr großartige Taten mit Gott getan habt, sondern Lukas 10, Vers 20, freut euch doch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Die Namen Timotheus, Eunike und die Großmutter waren im Himmel angeschrieben. Der Vater ist in der Dunkelheit verschwunden. Wir können nicht das Evangelium von der Gnade und der Freundlichkeit eines Gottes so stehen lassen, wenn wir nicht auch diese andere Seite der Konsequenzen mitverkündigen, dass da in der Bibel eine Thematik ist, wo Namen ausgelöscht werden aus den Büchern der Bibel, weil die Menschen sich geweigert haben, diesem Gott, der sie geschaffen hat, der ihnen diese Erde geschaffen hat, als Schöpfer anzuerkennen. Der Name wird ausgelöscht. Er ist nicht mehr da. In der Offenbarung, er wird ausgetilgt. Micha hat vorletzten Gottesdienst über Psalm 1 gesprochen. Was sagt die Bibel dort über die Gottlosen, die Menschen, die es geschafft haben, gottlos zu sein? Und mit der künstlichen Energie, jetzt erschaffen wir in den nächsten Jahrzehnten das auf eine ausgetüftelte Art und Weise. Wir werden es erleben, dass die Welt sagt, wir kommen ohne Gott zurecht, wir heilen sogar, wir kriegen das hin. Was hat Micha da gepredigt? Psalm 1, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Die Erinnerungen sind verschwunden. Wenn du schon mal in Israel warst und hattest die Gelegenheit, nach Yad Vashem zu gehen, in dieses Holocaust-Gedenkmal, in diese Gedenkstätte, da findest du eine Halle, wo die Israelis versuchen, jeden Namen, der im Holocaust versucht wurde, ausgelöscht zu werden oder ausgelöscht wurde, wieder in Erinnerung zu bringen, diese Namen zu schreiben und Gesichter dazu zu bekommen. Warum? Weil sie die Absicht verfolgen, dass diese Namen bitte doch nicht ausgelöscht werden. Dass da eine Erinnerungskultur stattfindet. Das sieht man manchmal auch auf unseren Friedhöfen, wie sich Menschen Mühe geben an Gräbern, Erinnerungen, Bilder zu halten und die haften dann da 30 Jahre. Und weißt du aber, die große Frage unseres Lebens ist nicht, wie lange hält mich mein Enkel in Erinnerung, sondern die Frage ist, ist dein Name im Buch des Lebens eingeschrieben für immer und immer und immer, dass du leben kannst und Leben hast für immer. Dein Name ist nicht nur für eine Erinnerung der nächsten Generationen hier, sondern für die Ewigkeit da, denn du sollst leben in Ewigkeit. Das ist es wert, den Glauben zu schätzen, den Glauben zu bewahren und sich immer wieder reinigen zu lassen und umkehrbereit zu sein. Ich schließe mit Psalm 32, Vers 9. Seid nicht blöd wie Rosse und Maultiere, die keinen Verstand haben, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sonst werden sie nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott die Gottlosen nicht mag, sondern dass die Gottlosen Gott nicht mögen. Wir dürfen nicht Wirkung und Ursache verdrehen. Gott liebt jeden Menschen, aber er akzeptiert deine Entscheidung. Und diese Familie musste erleben, wie sie mit einem nichtgläubigen Griechen zusammen groß wurde. Und Timotheus wurde ein großartiger Mann Gottes. Macht dir das vielleicht Mut, wenn dein Mann sich weigert zu glauben? Spielt keine Rolle, liebe ihn weiter, Gott liebt ihn auch. Macht es dir Mut, wenn deine Frau sich weigert zu glauben an Jesus. Lieb sie weiter und liebe Gott, weil Gott liebt deine Frau auch. Spielt keine Rolle. Erzieh du deine Kinder in der Ehrfurcht Gottes, damit die Namen deiner Kinder und deiner Kindeskinder angeschrieben sind im Buch des Lebens und darin bleiben. Darum geht es, liebe Freunde, in der Menschheitsgeschichte. Ist dein Glaube auch farbecht? Wir möchten heute Morgen wieder hier nach vorne zum Abendmahl einladen. Alle, die Jesusgläubig sind, allen anderen nützt dieses Abendmahl nichts. Du darfst noch 10 Minuten warten, dann bekommst du ein fettes Essen oben. Das macht dich jetzt hier nicht satt. Das Abendmahl ist nur für gläubige Christen, die verstanden haben, dass Jesus für sie starb und die Jesus danken wollen, dass er in ihrem Leben ist. Und wir möchten jetzt gleich zum Abendmahl einladen und vielleicht kannst du diese Sekunden auf dem Weg hierher, du kannst hier vorne, wirst du das Abendmahl von Mitarbeitern bekommen und dann wieder zurückgehen, dir einfach überlegen, Gott, ist mein Glaube farbecht? Und wenn ja, dann feiere ich mich und dich in meinem Leben. Und vielleicht nimmst du heute Morgen mit, Glaube entsteht durch sein Wort und dem Heiligen Geist, immer beides zusammen. Und das dürfen wir lesen und ihn dürfen wir einladen. Der Glaube wird sich bewähren müssen. Der Glaube gibt uns aber auch Lebenssinn und Lebensziel. Und jeder Gottesdienst ist eigentlich auch eine Einladung an jeden Menschen, vielleicht zum allerersten Mal zu sagen, Jesus, ich höre jetzt auf, Egozentriker zu spielen. Ich lade dich jetzt ein, komm in mein Leben und zeige mir, wie das geht, mit dir unterwegs zu sein. Schreib meinen Namen bitte in das Buch des Lebens ein, indem ich das Opfer von Jesus akzeptiere und an seine Auferstehung glaube, das ist es. Und dann ein Jünger von Jesus werde in dieser Welt, das ist ein Geheimnis. Deswegen gibt es Kirche Jesu auf dieser Erde. Die Einladung steht, du darfst reagieren, wie du möchtest. Und wenn du Jesusgläubig bist, darf ich dich einladen zum Abendmahl. Jesus sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, das ist der für euch gegeben wurde, das ist mein Blut, was für euch vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Und du darfst die Liebe Gottes wieder empfangen mit diesem Gebet. Jesus, mein Name, steht bitte im Buch des Lebens für immer. Lieber Gott, wir danken dir heute Morgen für diesen Generationengottesdienst und dass du auch in Generationen denkst. Großmutter, Mutter, Kinder. Großvater, Vater, Kinder. Wir danken dir an Timotheus und seiner Mutter und Großmutter, dass wir sehen dürfen, wie es geht, den Glauben in einer gottlosen, hellenistischen Welt damals und heute in wenigen Nuancen anders, aber ähnlicher gottloser Welt leben zu können. Seinen Kindern das Evangelium farbecht zu vermitteln. Und ich bitte dich, dass wir einen Hunger haben, farbechte Kinder Gottes zu sein in einer dunklen Welt. Segne uns jetzt das Brot und die Kelche in deinem Namen. Amen.